Danke, danke für das freundliche Lob. Das ist, tut mir sehr, sehr gut. Und ich nehme es gerne. Ich habe gelernt, dass eine Form von Hochmut ist, wenn man kein Lob ertragen kann. Und da übe ich mich immer fleißig, mich wirklich zu freuen über Lob. Deswegen, ich habe mich von Herzen gefreut. Es war für uns eine super Zeit. Und eigentlich bin ich normalerweise gar nicht so derjenige, der immer, ich mag eigentlich gar keine Förmlichkeiten, das ist mir immer schwierig, aber es war einfach spitze und wir haben uns zu Hause gefühlt und es ist wirklich schön, im Himmel wird es sein, da gibt es diese ganzen Äußerlichkeiten nicht mehr, wir sind einfach Geschwister und das ist gut. Ich habe versucht, diesen Hunger zu erzeugen, das trifft es genau. Für die Leute, die nicht da waren oder die Menschen, die einfach nochmal nachlesen wollen, es gibt dieses Handbuch draußen im Foyer. Man kann es zusammen mit der CD und mit diesem kleinen Flyer benutzen. Es ist so aufgebaut, dass man das nehmen kann, um andere zu lehren. Also wir wollen gar nicht nur, dass du weißt, was da drin steht. Eigentlich, warum gehst du nicht in deinen Hauskreis und lehrst alles, was da drin ist? Ja, und schreibst noch zu, was dir dabei auffällt von Gott. Ja, weil es ist wichtig, dass wir das verbreiten. Es geht darum, dass in Deutschland eine Kultur entsteht unter den Kindern Gottes, die es als normal empfinden. Das muss reflektorisch sein, für Kranke zu beten. Ja? Oh, darf ich für Sie beten? So, das muss, wieso, zeigen Sie mal eine typische Handbewegung. Darf ich für Sie beten? Ja. Heute Morgen war das schön, da kam die Frau, die bei uns im Hotel die Zimmer macht, übrigens danke für die wirklich schöne Unterkunft, und die kam gerade vorbei und die klang so ein bisschen so Leonard Cohen mäßig, ja, und dann war das selbst bei mir reflektor, das hat mir gefallen, kann ich für Sie beten? Und das war klasse, also sie wusste gar nicht, was auf sie zukommt. Und ich finde es immer klasse, also ich liebe es, für Menschen zu beten, keine Ahnung vom Christsein haben. Das ist herrlich, weil die sind normal. Ja, also sie guckte mir in die Augen, ich guckte ihr in die Augen und ich habe natürlich, in der Vignette trainieren wir ja mit offenen Augen zu beten, das hilft auf der Straße, ja. Ja, ja? Und ich habe ihr so die Hand, gefragt, ob ich die Hand auf die Schulter legen darf, und habe ihr in die Augen geguckt und ich habe gemerkt, wie so richtig die Liebe Gottes in ihre Augen geflossen ist. Und die musste so richtig sich zusammenreißen, weil damit hatte sie nicht gerechnet. Stell dir vor, du arbeitest im Hotel am Sonntagmorgen und jemand kommt und bringt dir Jesus. Darum geht's. Es geht um eine Kultur. Es geht darum, eine Kultur zu erzeugen in unseren Gemeinden und um uns herum. Eine Kultur, die das Werk unseres Herrn Jesus Christus widerspiegelt. Ich kann euch das auch auf eine andere Sprache sagen, was es ist. Also wenn ihr in der Offenbarung aufschlagt, in der Offenbarung 19, Vers 8, da heißt es, da geht es um die Braut Jesu Christi. Das ist ein Metapher, ist ein Bild. Und ich bin der Überzeugung, dass das die neutestamentliche Gemeinde ist. Da tue ich mich zusammen mit meinem Kumpel Paulus. Das werde ich gleich noch sagen. Also Offenbarung 19, Vers 18, da heißt es, und dieser Braut wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also ich habe versucht zu sagen, wie wird man heilig? Ja, mit Jesus inside ist man heilig. Weil der Tempel wurde nur heilig durch Gott innen drin. Ja? Der Tempel war nicht heilig, weil er schön gebaut war. Der war nicht heilig, weil er gut gefegt war. Der Tempel war heilig, weil Gott gegenwärtig war. Denn der gegenwärtige Gott macht Dinge heilig. Er ist der Einzige, der das kann. Einverstanden? So. In uns wohnt Jesus. Das ist der heilige Gott. Dadurch sind wir heilig. Okay. Die gerechten Taten der Heiligen. Was sind gerechte Taten? Ich kann nicht sagen, was gerechte Taten ist. Alle Taten, die Gottes Urteil standhalten. Also kann schon mal nichts sein, was wir uns ausdenken. Deswegen trifft Epheser 2, Vers 10 zu, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, dass wir da drin wandeln. Und das sind die kleinen Situationen auf dem Flur mit dieser Frau, die gerade die Zimmer machen möchte. Das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du dir nicht planen. Das kommt einfach und du springst rein in die Situation und tust. Tu es einfach. Wie viel Lob bleibt? Keiner. Ich habe mir die Situation nicht ausgedacht. Wenn es funktioniert, ist es auch Gott. Also da bleibt am Schluss nur eine Spur des Gehorsams übrig. Mehr nicht. Oh, und Freude, jede Menge. Lachen ohne Ende. Also, der Braut Jesu Christi, der Gemeinde Jesu Christi, wird vom Himmel ein Gewand gegeben. Es kommt von Gott runter. Das sind die Dinge, die du gerne erleben möchtest. Wie erlebt Randy Clark seine super Wunder? Genau auf die gleiche Art und Weise. Der hat nur gelernt, genauer hinzuschauen. Das ist alles. Die können wir alle entzaubern, die Jungs und die Mädchen. Die sind, das ist eigentlich normal. Holt sie mal vom Podest runter, dann könnt ihr von ihnen lernen. Auf dem Podest lernt niemand von irgendjemand etwas. Die sind so normal und die haben auch Schwierigkeiten, die haben auch Ängste, die haben auch, und die mussten alle auch ihre kleinen Schritte gehen und die mussten Dinge überwinden, die mussten von Gott lernen, wie man das macht. Die haben dann durch Fehler und richtig haben die halt gelernt, wie wir auch. Sie sind nur konsequenter an manchen Stellen und das können wir auch lernen. Einfach konsequent Dinge durchziehen, zu tun. Ich hätte gestern Abend gerne mehr gesehen. Ich war enttäuscht. Warum? Ja, ich weiß, dass mehr geht. Ich weiß auch nicht, warum es nicht passiert ist, aber ich weiß, es geht mehr. Aber eins weiß ich, wir haben angefangen und nicht nur angefangen, sondern einfach eins draufgesetzt auf diese Kultur, dass das funktioniert. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und hier steht das Dämonen austreiben eigentlich nur für einen Teil seines Dienstes. Das besteht halt eben aus Kranke heilen, aus Dämonen austreiben, es besteht aus innerer Heilung, das besteht daraus, das Evangelium zu verkündigen. Immer wenn diese Dinge geschehen, ist das Reich Gottes unter uns. Und darum geht es, diese Kultur in sich zuzulassen, dass Gott kann jeden von uns zu den größten Dingen benutzen, das es auf dieser Welt gibt. Ich möchte mit euch jetzt springen, mitten ins Alte Testament. Ich möchte euch von meinem Lieblingsbuch erzählen, von dem Buch Ruth. Wer kennt das Buch Ruth? Gut. Dann machen wir jetzt machen wir mal eine Filmreise. Jetzt gehen wir mal ins Buch Ruth. Also das Buch Ruth ist geschrieben, vermutlich streitet man sich, aber es könnte gut sein, die jüdische Tradition sagt, Samuel hätte es geschrieben. Würde zutreffen, wenn man weiß, was drin steckt. Das Buch Ruth ist ziemlich einfach erzählt. Da gibt es eine Frau, die heißt Naomi oder Naomi oder wie du es halt aussprechen willst, Naomi. Die Naomi ist verheiratet mit Elimelech. Die beiden haben zwei Söhne, Kilion und Machlon. Die beiden leben in Bethlehem und in Juda und sind Ephratiniter. Sie leben dort und es ist gerade eine Zeit, in der Hungersnot ist und sie sich scheinbar dazu bewegen lassen, ins Nachbarland zu ziehen, nach Moab. Sie gehen nach Moab. In Moab stirbt ganz bald Elimelech, der Ehemann von Naomi. Ihre beiden Söhne heiraten jeweils eine Frau, die Ruth und die Orpa. Sie zusammen leben dort und dann sterben auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion. Dann bleiben übrig die drei Frauen. Naomi hört von ferne, dass diese Hungersnot vorbei ist und sagt, ich gehe wieder zurück, denn hier habe ich keine Versorgung. Denn es war damals so, wenn deine Söhne starben, ist deine Rentenversicherung futsch. Ja, das heißt also, es gab keine Absicherung für die älter werdende Frau. Das heißt also, gehe ich zu den Verwandten, vielleicht kann ich da überleben. Das war der Hintergrund des Gedankens. Die zwei Frauen ziehen mit und wollen sich nicht von der Schwiegermutter, muss offensichtlich eine ganz nette gewesen sein, trennen und sagen, wir gehen mit dir. Allerdings, Naomi findet das gar nicht so eine gute Idee, weil sie sagt, ich kann euch ja keine Söhne schenken und ihr müsst schön blöd sein, ihr müsst heiraten, sonst habt ihr keine Rentenversicherung. Ja? Also ich meine, das steht so nicht drin, aber das ist der Hintergrund. Und der Punkt ist, die Orpa lässt sich von ihr überreden und kehrt vor dem Jordan um, während die Ruth sagt folgendes Statement. Sie sagt, du kannst mir tun, was du willst, aber ich werde mit dir gehen, denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Okay? Sie gehen nach Bethlehem, sie freuen sich, sie zu sehen. Naomi ist gar nicht so glücklich, sie sagt, nennt mich bitte nicht mehr Naomi, sondern nennt mich Mara, was auf Deutsch Bittere heißt. Denn Gott hat mir viel Böses getan. Das ist schon, also wenn ihr mal jemanden braucht aus der Bibel, Zeichen für Verbitterung, hier haben wir es wörtlich. Lange Rede, kurzer Sinn, die müssen ja von irgendwas leben. Und es gab ja im Jüdischen den Brauch, dass man den ganzen Acker nicht ablesen durfte, sondern man musste, nach dem ersten Lesen musste man die Dinge stehen bleiben, die Halme, die man nicht beim ersten Mal schneiden erwischt hat, die mussten stehen bleiben. Und das war Gottes Art, die arme Bevölkerung zu versorgen. Also lange vor Sozialamt gab es diese Regelung und die Ränder durften sie auch nicht abarbeiten. Und so konnten Leute, die halt eben nichts besaßen, die konnten auf diese Felder gehen und nachlesen und bekamen immerhin so viel zusammen, dass sie davon leben konnten. Genau das macht unsere Ruth, sie ist ja noch jung und geht aufs Feld und sammelt und fällt dann bald einem etwas angegrauten, netten Mann auf, der Boas heißt. Ja? Dieser Boas sieht diese hübsche junge Frau danach lesen und erkundigt sich, wer sie ist und hört von der Story von Naomi und Ruth und wie das alles gelaufen ist und fängt an, sehr nett zu ihr zu sein. Er sagt seinen Leuten, hey, wenn sie da mitessen will, Mittagstisch und mittrinken, holt sie ran und by the way, lasst mal ein bisschen mehr stehen als normal. Ja? Also er fängt an, sie zu protegieren. Und sie kommt nach Hause und bringt natürlich über die Maßen viel mit und Naomi wundert sich und erkundigt sich, ja wer ist es? Ah, das ist der Boas. Ah, weißt du eigentlich, dass wir mit dem verwandt sind? Der kann uns lösen, also Löser. Denn damals war es so üblich, wenn eine Familie, wenn der Mann starb, die männlichen Nachkommen einer Familie starben, dann war es deswegen, dann gab es diese sogenannte Schwagerehe. Das heißt, dass die Verwandten diese Frau heiraten konnten und wenn sie sie heirateten, dann wurde damit das Erbbesitz im Lande Israel erhalten und der Name erhalten, damit kein Stamm ausstirbt. So hatte Gott das geregelt. Und so war der Boas der Löser an der zweiten Stelle. Es gab noch einen, der vor ihm ist. Gut, du denkst dir schon die ganze Zeit, was erzählt er mir da für ein Märchen, also für eine Geschichte. Das ist eine schöne, wisst ihr, wenn ihr Lindenstraße mögt, ja? Wenn ihr Lindenstraße mögt, das ist die Lindenstraße des Alten Testaments, ja? So, die Soap-Opera, ja? Auf jeden Fall, so dachte ich übrigens die ganze Zeit, bevor ich verstand, was dahinter steht. Ich dachte immer, wozu brauchst du diese vier Kapitel in der Bibel, ja? Ganz ehrlich. Kannst auf Fernsehen gucken. Also gut, auf jeden Fall, lange Geschichte, kurz gemacht. Es kommt raus, dass er quasi die Möglichkeit hat, sie zu heiraten. Und dann kriegt die Ruth noch einen technischen Rat, auf die Tenne zu gehen. Denn wenn die Ernte fertig ist, hat man natürlich auch ganz gern mal einen über den Durst getrunken. Hat er gesagt, schmuggel dich mal da zu den Füßen vom Boas, dann denkt der nämlich, Pünktchen, Pünktchen, das steht nicht in der Bibel und das müssen wir uns dann auch nicht denken. Auf jeden Fall geschieht es so, er wacht nachts auf der Boas und sieht die Ruth zu seinen Füßen liegen. Und dann macht sie ihm den Antrag und sagt, tu den Zipfel deines Gewandes über mich, was damals die Verlobung war in Israel. Also man nahm also quasi wieder diesen Zipfel der Gesetzestreue und tat ihn über das Haupt der Frau. Ja, ihr wisst, das sind die vier Zipfel, wo die Jungs immer noch heute mit rumlaufen. Sieht immer ein bisschen liederlich aus im Anzug und da hängen dann rechts und links dann so. Na, aber diesen Zipfel des Gewandes über das Haupt der Braut war Engagement. Von dem Zeitpunkt an übernahm der Bräutigam sowohl die Versorgung wie auch ihren Schutz. Und das tut er, muss sich allerdings noch einigen mit dem Löser, der vor ihm ist, erklärt ihm, was Sache ist, und der sagt, zuerst sagt er, wie er die schöne Frau sieht, ja super, mache ich. Aber dann kam die Kondition, ja, dann musst du auch zurückkaufen, was die versetzt haben. Ja, das kann ich nicht machen, ich kann nicht bezahlen. Gut, dann blieb es bei Boas. Boas macht die ganze Sache klar, heiratet und die beiden bekommen ein Kind, den Obed. Und Obed ist der Sohn von den beiden und der wiederum wird in den Schoß gelegt von Naomi. Und nach dem damaligen jüdischen Gesetz wurde sie damit wieder erbfähig. Also sie wurde quasi in das alte Erbe ihres Ehemanns wieder eingesetzt. So habt ihr die Geschichte verstanden. Und dann nebenbei kommt noch raus, naja, das war die Ruth war die Großmutter von David. Okay? Gut, lösen wir die Geschichte einfach auf. Und die geht über die Namen. Naomi heißt die Liebreizende, die Schöne. Elimelech heißt eigentlich Gott ist König. Allerdings muss man wissen, der Hauptgott der Kanaaniter heißt El. Und er wurde immer auf dem Thron dargestellt. Also geht es hier nicht um einen guten Mann, sondern um Götzendienst. Ihr erstes Kind heißt Kilion, das heißt Schwachheit. Das zweite heißt Machlon, das heißt Krankheit. Denn wenn Israel, was für Naomi steht, Götzendienst tut, kommt Krankheit und Schwachheit raus. Wenn sie jetzt hingehen nach Moab, in das Land, das schön mit Augen anzusehen ist, dann ist das etwas gegen das Gebot Gottes. Es gibt außerdem sowieso ein Problem mit Götzendienst, denn im Haus des Brotes, was Bethlehem bedeutet, war eine Hungersnot. Und sie verlassen das Land des Lobpreises, was Juda ist, um in ein Land zu gehen, das nach den Augen schön ist. Dort stirbt natürlich die beiden Söhne und sie kriegen die zwei Schwiegertöchter. Die eine Schwiegertöchter Orpa heißt Widerspenstige und die andere Ruth heißt die Freundin und ist ein Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Denn es gibt keine Gruppe auf dieser Welt, die dieses Glaubensbekenntnis ablegen kann, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also so ist Ruth die neutestamentliche Gemeinde und Orpa ist der Islam, halber Weg des Bekenntnisses. Wir glauben nämlich an den Gott Abraham, Isaaks und Jakob, während die Moslems glauben an den Gott Abrahams, Ismaels. Das ist das halbe Weg des Bekenntnisses, denn es geht hier um Bekenntnisweg. Und es ist ganz natürlich, dass sie vor dem Jordan umdreht, denn der Jordan symbolisiert den Heiligen Geist. Der Boas ist ein Bild auf Christus, denn er ist der Löser. Sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Er ist der Löser. Er verlobt sich mit der Gemeinde. Okay? Und aus ihrer Verbindung kommt ein Sohn hervor, dessen Name bedeutet Lobpreis und Dienst. Und diesen Lobpreis und Dienst wird die neutestamentliche Gemeinde Israel wieder in den Schoß legen und durch die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, wird Israel wieder erbfähig und in sein Erbe eingesetzt. Das steht in dieser Geschichte. Jesus lebte die ganze Zeit seines Lebens als Bräutigam. Er hat all diese Dinge erfüllt. Es gibt so viele Stellen, wo er Königreich Gleichnisse spricht, die mit Hochzeit zu tun haben. Er sagt, das Königreich gleicht einem Vater, der seinem Sohn eine Hochzeit ausrichten wollte. Dann gibt es diese andere Stelle, wo drin steht, dass Jesus sagt, wie die Jünger ihn fragen, wann kommst du wieder? Und er sagt, die Stunde kenne ich nicht. Nur der Vater im Himmel kennt sie. Das war genau dieser Brauch im Hebräischen, denn es war so, der Bräutigam kam, zahlte den Brautpreis für seine Braut und tat diesen Zipfel über den Kopf seiner Braut. Das war die Engagement und dann durfte er die Braut nicht mitnehmen, sondern die Braut blieb schön zu Hause bei Vater und Mutti. Dann ging er nämlich weg und bereitete ihnen eine Stätte eine Wohnstätte. Und der Einzige, der ihm erlaubt war zu schauen, ob das denn gut genug ist, war der Vater, der an einem bestimmten Punkt zu seinem Sohn sagt, so, und jetzt können wir Hochzeit feiern, jetzt ist das Haus bereitet, jetzt holt er. Und dann um Mitternacht, nachdem der Bräutigam schon mit seinen Freunden angefangen hat zu feiern, also um Mitternacht, ertönte die Posaune. Kennt ihr das alles? Genau so ist der Brautbrauch. Und dann kam der Bräutigam mit seinem Gefolge, seine Braut nach Hause zu holen. Ja, die Bibel hat Menschen geschrieben, gell? Vergess es. Jesus hing am Kreuz und zahlte den Brautpreis, während in den Synagogen an dem Schabbat das Hohelied der Liebe gelesen wurde, wo es ausschließlich um die Schönheit der Braut ging. Und an Pfingsten wird das Buch Ruth gelesen. Denn an Pfingsten kam dieser Zipfel des Gewandes Jesu Christi auf die neutestamentliche Gemeinde. Und er sagt dem Lukas Folgendes zu seinen Jüngern: Ihr bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan wird mit Kraft. Das habt ihr so gelesen. Das Wort, was da wirklich steht, heißt überschattet mit dem Zipfel meines Gewandes. Die Juden lesen Ruth. Draußen fällt der Heilige Geist. Hammer, oder? So arbeitet Gott. Ich denke, ja, das ist so. Epheser schreibt Paulus Folgendes. Epheser 5, 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und die zwei und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, im zweiten Buch Mose, also im ersten Mose, im zweiten Kapitel, steht dieser Vers drin. Da sagt Gott, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird seinem Weib anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Das ist die erste Prophetie auf die neutestamentliche Gemeinde in der Bibel. So wichtig seid ihr, Leute. Gemeinde ist Gottes Anliegen. Und wenn ich euch jetzt den Offenbarungstext vorlese, wie klingt er jetzt? Und ihr wurde gegeben, dass sie gekleidet in einer feinen Leinwand ist, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Gemeinde Jesu Christi muss ready werden. Die muss sich bereit machen auf den Bräutigam, der wiederkommt. Und die Art, wie wir nicht nackt vor unserem Bräutigam stehen, ist, dass wir die Dinge tun. Denn die gerechten Werke der Heiligen kleiden uns. Wenn man uns anschaut und man sieht, da hängt Heilung, Befreiung, Erneuerung, Barmherzigkeit, Menschen von Jesus erzählt, dann sind wir in den Augen Gottes wunderschön. Amen. Ich möchte, dass wir das jetzt noch tun.